Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und spreche in dieser Episode mit Lisa Marie Quill. Sie ist eine Mutter aus unserer Echte Mamas Community und musste aber in ihrer zweiten Schwangerschaft gemeinsam mit ihrem Partner eine lebensverändernde Entscheidung treffen. Sie hat ihren Sohn stillgeboren, nachdem er von Ärzten als nicht lebensfähig diagnostiziert wurde. Heute hilft Lisa Menschen in großen Veränderungen, Krisen und bei Trauer und begleitet sie bei dem Weg zurück ins Neue. Ihre persönliche und sehr bewegende Geschichte teilt sie in dieser Folge. Und dann sage ich, schönen guten Morgen, Lisa. Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Du bist eine Community-Mama und hast dich ja bei uns gemeldet, weil du eine Geschichte zu erzählen hast, die dir sehr am Herzen liegt und die auch sehr, sehr wichtig ist. Ich habe dich jetzt gerade schon mal angekündigt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Ja, gern. Ich bin Lisa, wohne in Hamburg mit meinen zwei Kindern, meinem Mann, bin Coach und Trauerbegleiterin und dazu bin ich gekommen, weil ich selbst sehr, sehr viele und auch schwere Verluste in den letzten Jahren habe erleben müssen und habe einfach gemerkt, da braucht's eine gute Begleitung und gleichzeitig auch für noch viel mehr Menschen Wissen über Trauer, über den Schmerz, der bei einem entstehen kann, wenn man seine Kinder verliert und vor allem auch was für Schwangerschaftsverluste es gibt. Das liegt mir sehr am Herzen.
Und darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Also du hast ja selber auch eine stille Geburt erlebt, nachdem die Schwangerschaft abgebrochen wurde. Bitte erzähl du nochmal, bevor ich jetzt irgendwas falsch wiedergebe, bitte erzähl du nochmal eure Geschichte, wie das alles vonstatten gegangen ist und warum dich der Begriff stille Geburt so fuchsig macht.
Ich glaube, ich fange von hinten an. Warum machte mich damals der Begriff stille Geburt, glaube ich, so wütend? Hatte vor allem aber mit der Art der Geburt zu tun und natürlich mit dem, was uns passiert ist. Es war bis zur 20. Woche in der Schwangerschaft alles ganz wunderbar. Wir haben erfahren, dass es ein kleiner Junge wird. Und so beim Rausgehen in diesem Zweitrimester-Screening gab mir meine Frauenärztin noch einen Überweisungsschein zur Pränataldiagnostik, wo ich mal hingehen sollte, um einfach mal kurz zu gucken, ob die Nieren in Ordnung sind. Und wie man sich dann, also ich war schon aufgeregt, aber habe mir nichts Großes dabei gedacht, bin dann halt zur Pränataldiagnostik und dann war überhaupt nicht alles in Ordnung, so gar nicht. Also auch Dinge, die der Frauenärztin hätten auffallen sollen, weil unser Sohn war mehr als schwer krank. Er war quasi nicht lebensfähig. Und das hat sie nicht gesehen, nicht sehen können, Fragezeichen. Und dann hat sich unser Leben einfach um 180 Grad gewendet und alles, an was ich vorher irgendwie geglaubt und gehofft hatte für ein Leben, was ich mit meiner Familie führen möchte, war auf einmal anders, weil gar nicht im Raum stand, ob wir unserem Sohn noch helfen können, sondern die Frage war eigentlich, wann er stirbt. Und bei der Suche nach Möglichkeiten, Alternativen, bin ich im Prinzip über dieses Wort stille Geburt wütend geworden, weil natürlich heißt es, das Kind ist still und ne, das lebt nicht, wenn es auf die Welt kommt. Und das ist ein ganz, ganz großer Schlag, den Eltern da erleben. Und gleichzeitig fand ich das Wort still in Bezug auf das, was uns passiert, so verletzend, sage ich mal, und einschränkend, dass ich das Gefühl hatte, ich darf über diese Art von Schwangerschaftsverlust nicht sprechen, weil es nicht okay ist in der Gesellschaft. Dabei habe ich diese Entscheidung nicht getroffen, sondern die Natur. Und ich glaube, das war das, was mich am Anfang so sehr, ich glaube, da war ich wütend, jetzt würde ich es nicht mehr als wütend bezeichnen, da war ich einfach unfassbar verzweifelt und habe mich vielleicht an irgendwas festgehalten, was mir durch Wut ein bisschen Kraft gegeben hat. Und gleichzeitig habe ich einfach festgestellt, es ist ein Thema, über das kaum gesprochen wird. Es ist ein Schwangerschaftsabbruch und es ist keiner vor der 12. Woche, sondern es ist der Abbruch einer gewünschten Schwangerschaft mit einem absoluten Wunschkind. Und das ist etwas, was ganz, ganz vielen Frauen passiert und trotzdem redet niemand drüber. Und deswegen fand ich, glaube ich, dieses Still so schlimm. Also ich glaube, das hat sich eher auf, warum soll ich still sein, wenn mir so etwas Schlimmes passiert, darauf hat sich's bezogen.
Und jetzt sind wir auch nicht still, weil wir sprechen ja im Podcast darüber. Und ich freue mich wirklich, dass du den Mut auch hast, das einfach auch zu teilen, weil
zum einen, ja, man soll darüber nicht schweigen, aber auf der anderen Seite erfordert es auch wirklich Mut und man muss auch ein gewisses Standing haben, zu sagen, hey, ich möchte da jetzt drüber sprechen und ich will diese Geschichte teilen, damit es anderen damit vielleicht auch besser geht. Ne? Also ich glaube, das ist dir ja auch ein Hauptanliegen, dass sich andere Leute keine Vorwürfe machen oder sich irgendwie verkriechen. Von dem her finde ich das total schön, dass du das jetzt bei uns machst und würde mich natürlich freuen, wenn du uns da auf diese Reise, also in eurer Geschichte, noch ein bisschen detaillierter mitnimmst. Wie ging es dir denn dann in diesem Moment mit dieser neuen Information und wie seid ihr dann weiter verfahren? Also wie ging es dann weiter?
Ich erstmal tief durchatmen. Es ist, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, wie wir das überlebt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das höre ich auch immer wieder von anderen Frauen. Man ist nicht man selbst. Man bekommt Informationen, die man nie für möglich gehalten hat. Und gleichzeitig ist es dein Leben und du musst dadurch und du musst entscheiden. Es nimmt dir keiner ab, sondern es wird einfach immer nur alles weiter auf dich draufgeschmissen an neuen Infos, an wissenschaftlichen, medizinischen Fakten, Möglichkeiten und du gehst erstmal verloren. Also es fühlt sich wirklich so an, als würdest du auf so einer Wildwasser-Rafting-Tour sein und bist einfach weg. Und bei uns kam die Diagnose quasi so stückchenweise. Also zuerst hieß es, dass er einen ganz schweren Herzfehler haben wird und direkt nach seiner Geburt, wenn er die Schwangerschaft überleben würde, operiert werden muss. Und das war schon, es war an einem Freitag, haben wir diese Diagnose bekommen und dieses Wochenende war der Horror. Es war einfach, da läuft wirklich alles und Google rauf und runter und da findet man natürlich die und diese Informationen. Da erstmal für sich einen Umgang mitzufinden, mit dem Wissen, ich bin eigentlich gerade zum Arzt gegangen, um mir sagen zu lassen, ist eigentlich alles gut, machen Sie sich keine Sorge, müssen jetzt quasi nur noch bis Januar warten, dann kommt Ihr Kind zur Welt. Das war weg. Also das gab es dann quasi nicht mehr. Und dann wurde an dem Tag der Diagnose wurde auch schon eine Fruchtwasserpunktion gemacht und das Ergebnis kam dann quasi ein paar Tage später, nach diesem Horrorwochenende. Und da rief mich dann die Humangenetikerin aus dem Labor an und verkündete das so ein bisschen so, als wäre die Jeans in Größe 36 wieder da und sagte mir halt, ja, ihr Kind hat Trisomie 13, schönen Tag noch, tschüss. Und ich konnte sie gerade noch aufhalten und sagen so, entschuldigen Sie, Sie reden hier gerade mit der Mutter. Also was heißt das? Was ist das? Mit wem kann ich sprechen? Sie war dann auch, glaube ich, wurde dann bewusst, dass das nicht die Art war, wie man so eine Diagnose überbringt, weil ich meine, die Trisomie 13 heißt einfach, also kann heißen nicht lebensfähig, hängt von den Symptomen ab. Das hatte ich alles vorher schon gelesen, weil ich mir was in die Richtung schon dachte. Wusste auch natürlich so grob von, ich sag mal, Google Doc, was ist los? Und gleichzeitig wusste ich nichts und musste mich dann erstmal sozusagen da wieder sammeln. Unser kleiner, damals zweijähriger Sohn turnte um uns rum, den mussten wir in dem Sinne erstmal einmal irgendwie loswerden, weil du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Ich konnte nicht mit meinem Mann sprechen, während der Kleine um uns rum turnte. Ja, und dann hast du erstmal alles auf dem Tisch sozusagen, was jetzt wirklich dein Leben komplett verändert. Vorher waren es Vorahnungen, es war irgendwie ein erster Vorbote und da war es dann einfach schwarz auf weiß.
Kannst du vielleicht ganz kurz, wenn ich da kurz reingrätschen darf, kannst du für alle, die nicht wissen, um was es sich handelt, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was es bedeutet, wenn ein Kind Trisomie 13 hat?
Genau, bei Trisomie 13 ist eine Chromosomenstörung, liegt dann vor. Also jeder kennt ja auch schon Trisomie 21, denke ich mal, gerade auch in dem Bereich der Schwangerschaftsvorsorge spielt das ja eine große Rolle. Und bei der Trisomie 13, also je geringer die Zahl wird bei der Trisomie, desto schwerer können die Schädigungen sein. Das ist immer sehr individuell. Es gibt verschiedene Arten, aber vor allem haben die Kinder ganz lebensbeeinträchtigende Symptome, wie zum Beispiel eben der schwere Herzfehler, Gehirnschädigungen, auch äußere Entstellungen sozusagen. Das ist sozusagen sehr, sehr individuell, was da jedes Kind an Symptomen hat. Und gleichzeitig beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung 12 Tage. Das ist sozusagen das Mittel, was man erreichen kann. Und es hängt aber auch ganz stark natürlich vom Schweregrad der Schädigungen ab. Und es gibt vereinzelt Kinder, die durch sehr viele Operationen es noch länger schaffen. Also es gibt tatsächlich auch Fälle, wo Kinder bis zu 10 Jahre alt wurden oder älter. Das ist aber eine extreme Seltenheit. Also es sind irgendwie 10% aller Trisomiefälle. Und an sich ist Trisomie einfach extrem selten. Also es ist irgendwie 1,7 Schwangerschaften von 10.000 sind Trisomie 13 Fälle. Und unser war halt ein sehr schwerer und gleichzeitig aber auch, wie uns die Ärztin vermittelte, ein relativ klarer Fall. Also da gibt es ja auch viel Unwissenheit dann einfach. Und bei uns war es dann zumindest, und das kann ich heute sagen, da war es natürlich überhaupt nicht der Gedanke, aber irgendwie war dieses, ich habe das auf dem Ultraschallbild gesehen, was alles kaputt, und kaputt ist ein doofes Wort, aber was sozusagen nicht richtig angelegt war, nicht richtig ausgebildet war. Also bei ihm war zum Beispiel, das Herz war einfach falsch angeschlossen bei unserem Sohn. Das heißt, er wäre erstickt, wenn er es denn bis zur Geburt geschafft hätte. Und das hat bei uns mit dem Bluttest oder diesem genetischen Ergebnis dazu geführt, dass wir dann beschlossen haben, dass wir nicht warten, bis er von alleine stirbt. Und ich das auch einfach körperlich gar nicht mehr, ich das nicht mehr hätte machen können. Also es gibt auch die Entscheidung, man kann weitertragen, man kann eine palliative Geburt sich aussuchen. Das war für mich tatsächlich aber auch vor allem mit meinen körperlichen Gegebenheiten und was das dann auch angefangen hat mit meiner Psyche zu machen, ging es nicht. Und dann sind wir halt tatsächlich ins Gespräch gegangen mit unserer Pränataldiagnostikerin, welche Optionen es gibt. Sie war da sehr empathisch und auch offen. Also sie hat uns da in keine Richtung irgendwie gedrängt. Das Einzige, was gedrängt hat, war die Zeit. Ich war schon relativ weit in der Schwangerschaft und mein Sohn war klein, aber trotzdem war es schon die Hälfte der Schwangerschaft rum.
Und was hat man da für Möglichkeiten, beziehungsweise für was habt ihr euch dann letztendlich entschieden, wie es weitergehen soll?
Also es gibt auf jeden Fall natürlich die Option, einfach zu warten. Und das einfach meine ich nicht einfach, sondern es ist, glaube ich, fand ich für mich wahnsinnig schwer, diese Vorstellung so lange zu warten, bis er sich selbst verabschiedet, sage ich mal, oder bis sein Herz aufgibt. Das hätte für mich allerdings bedeutet, ich hätte einen Kaiserschnitt haben müssen und das wollten wir halt quasi verhindern. Deswegen kam die Option für uns nicht in Frage. Dann gibt es natürlich auch noch eine palliative Geburt. Also da bringt man das Kind trotzdem mit Einleitung zur Welt oder wartet ab. Das Kind kann vielleicht noch leben und dann wird man ihm aber sozusagen keine intensivmedizinische Hilfe anbieten, sondern warten, dass das Kind selbst verstirbt. Das war, glaube ich, damals, also die Option gibt es jetzt mehr und mehr, die war damals, glaube ich, noch nicht so stark im Raum. Und die andere Option ist tatsächlich die Schwangerschaft aufgrund dieser Indikation, wie man das in der medizinischen Fachsprache nennt, abzubrechen. Und dafür haben wir uns entschieden. Und ich finde, ich benutze das Wort Entscheidung immer in ganz, ganz großen, dicken Anführungszeichen, weil es für uns keine Entscheidung war, wie ich fahre in den Urlaub, ich entscheide mich für, weiß ich nicht, also das ist keine Entscheidung, wie ich die in meinem Leben sonst für irgendetwas anderes treffen würde, weil wir eben auch das Gefühl hatten, die Entscheidung war uns ja abgenommen, also wir hätten ja gar nichts für unseren Sohn tun können. Er hatte diese schweren Beeinträchtigungen, diesen schweren Herzfehler und den hätten wir durch nichts wegmachen können. Und nichtsdestotrotz war es für uns, und das ist aber auch, also ich sage immer gern, die Skala verschiebt sich so ein bisschen von ich entscheide was oder ich fühle mich irgendwie wirksam, ich übernehme irgendwie eine Aufgabe, so blöd sich das anhört, in dem Moment ist man nicht mehr in der Lage zu essen gefühlt. Aber das ist so ein Gefühl von, okay, wenigstens das, den Abschied können wir so gestalten, wie wir den für uns und für unseren Sohn glauben zu wollen, weil es ist alles ganz schwierig in so einer Situation.
Ja, wollen tut man das ja eigentlich alles überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das ist auch so die schlimmste Vorstellung, die Eltern haben oder was man sich so denken kann, wenn man sein eigenes Kind verliert. Und also wirklich total stark, ich habe auch richtig Gänsehaut mit deiner Erzählung, total stark, dass du das auch so erzählen kannst, weil ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Menschen einfach nicht bewusst ist, wie tief da in dieser Situation der Schmerz sitzt. Und es gibt dann bestimmt auch so unsensible und verletzende Kommentare, die dazu kommen. Da kannst du vielleicht nachher auch noch was dazu erzählen. Deswegen finde ich das so toll, dass du das jetzt mit uns teilst und einfach auch deine Gefühlswelt da offenlegst, weil das ist so, so wichtig. Und ja, bin ganz berührt gerade.
Vielen Dank dir. Ja, ich glaube, da hast du schön zusammengefasst, worum es mir auch geht, weil ich glaube, das ist wirklich, es gibt einfach, also was diese späten Schwangerschaftsabbrüche angeht, ja, allein im letzten Jahr gab es 3.173 Frauen, denen das passiert ist. Und wir hören die nicht, wir sehen die nicht. Ich hoffe, sie können in ihrem privaten Umfeld da so offen drüber sprechen und selbst das ist nicht bei allen gegeben, weil eine Religion, eine Weltanschauung sozusagen vielleicht dagegen spricht, in ihrem Umfeld darüber frei zu reden. Ich habe ehrlich gesagt von Anfang an gewusst, ich muss darüber sprechen. Es hat aber gedauert, bis ich so darüber sprechen konnte, wie ich es jetzt tue. Weil natürlich ist es der allerschlimmste Moment meines Lebens und die schlimmste Zeit und die ist auch nicht vorbei. Und ich glaube, das auch nochmal zu dem Kommentare gleich dann vielleicht nochmal. Es hört nicht auf oder für mich hat es nie aufgehört. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was für die Außenwelt schwierig ist. Das ist vielleicht so, du hast doch was entschieden, er war doch krank, jetzt hast du doch noch ein Kind. Da gibt es sehr komische Kommentare, von denen ich zusätzlich zum, ich musste trauern lernen, um jemanden, den ich eigentlich gar nicht kannte, in dem Sinne, von dem ich nur erwartet habe, dass er zu unserem Leben gehört, den wollte ich mir aber ja bewahren, meinen Sohn, und mir nicht von irgendwem wegnehmen lassen, weil jemand anders meine Trauer nicht versteht. Das ist mir total wichtig.
Mm. Es ist ja auch öfter so, beziehungsweise habe ich das jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass dann nachträglich so eine Entscheidung bereut wird, wie ihr sie jetzt getroffen habt. Würdest du sagen, dass du in irgendeiner Weise mal ein schlechtes Gewissen dann gegenüber deinem Sohn hattest, dass du ihm sozusagen nicht die Chance gegeben hast, sich weiterzuentwickeln? Oder war das für dich ganz klar, dass ihr ihm damit mehr oder weniger ja einen Gefallen tut, weil er ja sowieso diese Krankheit gehabt hätte und die Lebenserwartung so gering war? Und ich hoffe, die Frage ist nicht unsensibel. Also wenn du es nicht beantworten willst, dann sag's bitte.
Nee, die Frage finde ich ganz, ganz wichtig, weil das eine ist, die sich kaum jemand traut zu stellen, sage ich mal. Und meine ganz klare Antwort ist nein, ich habe das nie bereut. Aber nicht, weil ich ein herzloser Mensch bin, sondern weil, wie ich ja gesagt habe, diese Entscheidung gar keine wirkliche Entscheidung war. Also er war, und da hat uns diese, wie meine Ärztin immer so schön sagte, sie hatten eine infauste Prognose. Das war ihr Wort für, es war alles klar. Und das hat uns geholfen. So hart und so schlimm es war, nichts für unseren Sohn tun zu können, hat es gleichzeitig uns für diese Entscheidung und um mit der Entscheidung zu leben, geholfen, weil es so klar war. Es ging nicht anders. Wenn er überhaupt lebend auf diese Welt gekommen wäre, wäre er vor unseren Augen erstickt. Wir hätten nichts tun können, weil mit diesem Schweregrad der Beeinträchtigung hätte ihn halt auch kein Arzt mehr operiert. Das ist halt auch eine ethische Frage. Das heißt, ich hatte eigentlich nicht wirklich eine Wahl.
Und dann wurde mit der Diagnose quasi ja auch diese letzte Hoffnung, die man vielleicht noch hatte, komplett zunichte gemacht, oder?
Also das Wochenende, als es quasi nur der Herzfehler war, haben wir gedacht, vielleicht hat sie sich vertan. Wenn jetzt nochmal ein Spezialist drauf guckt, dann ist doch alles gut. Aber das war damit einfach, also es ist wirklich wie beim Bowling, wenn du einfach komplett weggekickt wirst. Also da ist nichts mehr, was steht. Es zählt alles, du liegst und es ist wirklich einfach nur die Frage, wie schaffst du das zu überleben irgendwie? Und ich glaube, Reue oder Bereuen, das hätte mich ehrlich gesagt zerfressen. Das heißt, das musste ich aber auch nicht aktiv ausschließen, sondern es war in mir nicht drin. Gleichzeitig kann ich es total verstehen. Ich glaube, was es aber eigentlich ist, ist ein wie wäre es denn, wenn es anders gewesen wäre, aber das wäre, kannst du ja nie haben. Also das wäre schön. Das wäre gewesen, wenn unser Sohn das nicht gehabt hätte. Die Frage würde ich gerne beantworten. Aber ja, die geht
ja,
noch.
Absolut. Jetzt hast du ja vorhin schon von den Herausforderungen und Reaktionen vielleicht auch in Familien- und Freundeskreis gesprochen. Was war denn so die größte Herausforderung für euch nach dem Abbruch?
Ich glaube, erstmal ganz, ganz persönlich, das hatte noch nichts mit dem Außen zu tun, ist erstmal gemeinsam trauern können, während du einen zweijährigen Sohn um dich herumturnen hast, der fröhlich ist und fröhlich sein darf. Und wir nicht in der Zeit, in der wir gerne traurig sein wollten, wenn es dich einfach überkommt, das ganz oft nicht gemeinsam sein konnten. Das heißt, das fand ich für uns als Paar, oder wir beide fanden das als Paar, die größte Herausforderung. Wir hatten das Glück, gleich zu entscheiden, auch relativ in unserer Trauer, sage ich mal, gleich zu fühlen und dem anderen irgendwie da auch den Raum zu geben, obwohl man selbst ganz viel Raum braucht. Also das ist ja so, eigentlich ist es ja sonst, du tröstest den anderen. Das war aber nicht. Wir konnten uns in dem Sinne auch nicht trösten. Das war für uns als Paar auch eine ganz neue Erfahrung. Und gleichzeitig hat es uns jeweils selbst, aber auch uns gegenseitig noch mal viel näher gebracht, um auf sich zu schauen, was brauche ich, was ist denn jetzt eigentlich gerade? Also wir konnten nicht einfach weitermachen wie vorher, sage ich mal. Und ich glaube, da beginnt dann sozusagen auch die Herausforderung mit dem Außen, wenn natürlich irgendwer anders irgendwann die Erwartung hat, dass du jetzt wieder du bist, wie du das vorher warst. Ich benutze da immer das Paradebeispiel einer Sprachnachricht beziehungsweise einer Nachricht von einer, ich sag jetzt Ex-Freundin, weil sie ist es nicht mehr. Melde du dich doch bitte, wenn ich wieder in dein Leben passe. Und ich finde, der Satz sagt ganz viel. Der hat mich so tief getroffen, weil ich das Gefühl hatte, ich passe ja nicht mal mehr in mein eigenes Leben. Ich muss mich hier gerade komplett neu aufstellen. Es ist alles anders. Ich hatte gedacht, ich kriege im Januar ein Kind und es ist nicht da. Kommt nicht, es wird auch nie kommen. Mit dieser Erfahrung dazu, mit diesem Verlust, ich bin nicht mehr ich. Und ich wusste nicht, wie lange. Und damit natürlich das Umfeld zu konfrontieren, nicht die Freundin zu sein vielleicht, die ständig anruft, die da ist. Das waren Herausforderungen, die ich für mich auch gut in mir moderieren musste sozusagen. Nicht zu denken, oh, ich muss mich jetzt bei irgendwie melden. Ich habe mich einfach abgekapselt, beziehungsweise habe eigentlich nur über Textnachrichten kommuniziert. Ich konnte nicht telefonieren. Und gleichzeitig von außen kam irgendwann schon diese Erwartung, wie es denn dann weiterzugehen hat, beziehungsweise wie auch vor allem nicht. Also wir hatten dann auch bald wieder den Wunsch, dann noch einen neuen Versuch zu starten, sage ich mal, ein dann drittes Kind zu bekommen. Und das wurde verurteilt. Das wäre zu schnell, das wäre keine Ahnung. Und da wurde es dann echt unschön, sage ich mal, dass wenn du einfach demjenigen entgegenschreien möchtest, sei froh, dass du das nicht erlebt hast, was ich erlebe, also urteile bitte nicht über mich. Das ist hart und das ist auch bis heute tatsächlich, sitzt das noch relativ tief. In der Situation war ich aber noch nicht ich, ich konnte das noch nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, das, was du gerade sagst, stört mich so, es verletzt mich, weil ich da einfach war wie ein rohes Ei, in das du so reinpiekst und da konnte ich mich nicht schützen vor solchen Aussagen.
Hattest du denn in der weiteren Schwangerschaft dann Ängste, dass es wieder so kommen könnte? Oder konntest du dich da relativ, ja, unbefangen kann man da, glaube ich, nach so einer Erfahrung nicht reingehen, aber konntest du das gut mit dir ausmachen? Weil es gibt ja bestimmt genügend Frauen, die dann ja wirklich Panik hätten, dass das nochmal passieren könnte.
Ich finde aber auch gerade, dass die Panik normal ist. Also ich habe das schon von Anfang an gewusst, wenn ich wieder schwanger sein würde, weiß ich, ich stelle mich darauf ein, dass es niemals im Leben wieder so sein kann wie in der ersten und auch nicht wie in der zweiten Schwangerschaft bis dahin. Es gibt keine Unbeschwertheit mehr, es gibt nur das Handeln, was da ist und mit den Ängsten Jonglieren, habe ich immer gerne gesagt, weil das, du bist nicht immer ängstlich, aber du jonglierst gleichzeitig Freude, Angst, Hoffnung, ganz, ganz große Sorgen. Und ich glaube, ich hatte dich dann einigermaßen im Griff, und dann habe ich eine Fehlgeburt gehabt noch in der Schwangerschaft danach. Und da muss ich sagen, habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Ich weiß nicht, was mir das Leben hier sagen möchte. Jetzt war ich irgendwie eine von 10.000. Was denn jetzt noch? Mit dem Wissen, dass eine Fehlgeburt auch wahnsinnig häufig ist. Ich habe nur nicht mehr damit gerechnet, dass es mich nochmal trifft, glaube ich. Da bin ich so mit reingegangen. Das heißt, ich habe mich gar nicht mit den Gefahren, die es sonst noch so gibt, sondern quasi mehr mit dieser bestehenden, kann es nochmal eine Trisomie 13 sein. Das war eigentlich klar, dass es das nicht ist. Gleichzeitig hätte es ja alles andere sein können. Und es war ja auch irgendwas. Und das hat mich richtig umgehauen. Und dann in der dann vierten Schwangerschaft, wo jetzt auch mein dann ganz quietschfideler lebender Sohn noch bei rausgekommen ist, das war, gebe ich auch gerne zu, das war nicht schön. Also das, aber so wie es schön sein konnte, war es schön. Jemand anders würde sagen, oh mein Gott, das ist ja kaum auszuhalten. Aber ich meine, ich musste es ja aushalten. Es ging ja nicht anders. Sonst hätte ich mich dem nicht nochmal stellen können.
Aber es ist auch toll, dass ihr den Glauben nicht aufgegeben habt, weil es hätte ja bestimmt auch einige Paare gegeben, die gesagt hätten, nee, dann soll das jetzt so nicht sein und wir lassen das jetzt lieber, bevor nochmal so eine schmerzliche Erfahrung dann auf uns wartet. Aber ihr wurdet ja jetzt dann mit nochmal einem ganz großen Glück belohnt und ja, das sei euch von Herzen gegönnt auf jeden Fall.
Danke ich dir, das fühlte sich auch so an und gleichzeitig, was du auch gerade gesagt hast, diese Entscheidung, es dann nicht mehr zu versuchen, hat ja auch einen ganz, ganz großen Preis und einen ganz großen Schmerz und den haben wir halt, ohne zu wissen, was denn wirklich kommt, haben wir den versucht für uns irgendwie abzuwiegen und ja, ich weiß nicht, ob es Mut, Hoffnung, Glaube, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie alles, aber auch vor allem ganz, ganz großer Wunsch, der uns da irgendwie bei begleitet hat. Und genau wie du sagst, da sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir das geschafft haben.
Mich würde jetzt an der Stelle tatsächlich auch noch interessieren, wie du das Ganze mit deinen Kindern gehandhabt hast oder immer noch handhabst, weil der Kleine, der damals schon auf der Welt war, hat es ja wahrscheinlich schon mitgekriegt, aber noch nicht so richtig. Also da sind sie ja zum Glück, muss man sagen, noch in einem Alter, wo sie ja dann auch nicht mehr sich so gut erinnern können und nicht so viel dann auch wissen. Aber in dem Moment ist es ja schon was du deinem Kind auch irgendwie erklärst. Und wie viel Raum hat denn dein verstorbener Sohn jetzt noch in eurem Familienleben? Also wie handhabst du das?
Ich muss sagen, also ich, weil er erst 2 war, als das passiert ist mit unserem Paul, und er damals noch gar nicht wusste, dass ich schwanger bin, weil wir wollten ihm das dann quasi sagen, weil wir hatten gerade erfahren, es wird ein Junge, wir wollten in den Urlaub, wir wollten es ihm erzählen und es wäre immer noch lang genug gewesen bis sozusagen zur Geburt. Da haben wir es ihm dann nicht erzählt, aber vor allem, weil wir nicht konnten. Er hat natürlich gesehen, was bei uns los war und wir mussten ja dann auch ins Krankenhaus für die Geburt und das hat er auch mitbekommen. Wir haben eine kindgerechte Version gefunden, dass es mir halt gerade nicht gut geht, dass ich in ein Krankenhaus muss, dass ich wieder rauskomme, dass es dann auch wieder mir irgendwann wieder gut gehen wird. Also dass er sich sozusagen keine Sorgen um uns machen muss. Als ich dann die Fehlgeburt hatte, haben wir es ihm erzählt. Da war er dann schon älter und wir hatten das Gefühl, er hat das Recht zu wissen, warum wir so traurig sind, aber auch das in kindgerechten Worten. Und gleichzeitig hat er dann, als wir ihm dann von der vierten Schwangerschaft erzählt haben, hat er mich als erstes gefragt, Mama, stirbt das Kind dann auch wieder? Also einfach nur für dieses Level, was Kinder doch verstehen und was sie auch davon mitnehmen. Und da bin ich rückwirkend sehr froh, wie wir ihm das kindgerecht erzählt haben, weil da ist eine große Schwere, glaube ich, auch mit dabei, die wir manchmal vielleicht gar nicht sehen nach außen, weil Kinder die Worte dafür nicht haben. Und jetzt hier und heute haben die beiden verstorbenen Kinder eine große Rolle, aber keine so aufgesetzte, sag ich mal, sondern also für uns spielt es immer eine Rolle. Wir haben irgendwie da die Ultraschallbilder, wir haben da eine kleine Ecke stehen, an der wir auch jeden Tag vorbeigehen. Also es ist einfach für uns auch sehr präsent. Gleichzeitig ist es ja auch jeden Tag in mir. Also ich meine, es vergeht, glaube ich, eigentlich kein Tag, wo das nicht irgendwie hochkommt, wo irgendwie irgendein Gefühl, Erinnerung dabei ist. Und das geht meinem großen Sohn auch oft so und der fragt dann einfach. Der fragt dann irgendwelche Fragen und dann kriegt er seine Antwort oder dann will er nochmal das Foto sehen nach der Geburt. Und das ist dann aber auch okay und dann muss man damit auch leben können, dass es dann danach heißt, so, und jetzt möchte ich irgendwie aufs Trampolin oder spielst du jetzt mit mir Lego. Also ich selber muss ganz schnell wieder sozusagen auch umschalten können. Und das haben wir gelernt, glaube ich. Der Kleinste, der jetzt mittlerweile ja auch schon 2,5 ist, der weiß auch, dass es eben diese 2 Kinder vor ihm gab, die aber sozusagen hier nicht mit bei uns sind. Aber es ist natürlich noch ein ganz anderes Level von Verstehen, sag ich mal, als jetzt bei unserem 6-jährigen Sohn. Und gleichzeitig, wir hatten Kuscheltiere für Paul gekauft und die haben jetzt die beiden. Und das haben wir ihnen auch so erzählt, dass wir wollten die nicht in eine Kiste packen, wir wollten die nicht wegtun und haben einfach gesagt, das ist unsere Erinnerung für euch, möchtet ihr die haben? Und die sind mal hoch im Kurs, mal nicht. Das sind halt die kleinen Paul-Schweinchen und die sind gut, so wie sie sind. Also es ist ganz, also sehr flexibel, es ist wirklich nicht so ein, wir haben da nicht so feste Rituale oder sowas, sondern es einfach lebt bei uns mit.
Das ist aber eine schöne Idee auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gesagt, das Thema ist ja mehr oder weniger ein Tabu im Tabu. Kannst du noch mal zusammenfassen, vielleicht auch zum Abschluss, warum es dir so wichtig ist, jetzt das, also da einfach drüber zu reden und diese Geschichte auch zu teilen und was du vielleicht auch anderen aus unserer Community mitgeben kannst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade stecken?
Warum es mir wichtig ist, ist zuallererst, weil ich mir gewünscht hätte, dass jemand darüber so redet und ich kann mir das anhören, das durchlesen, dass ich mich nicht so alleine gefühlt hätte. Und das ist tatsächlich auch ein Feedback, was ich von vielen Frauen bekomme. Ich schreibe jetzt auch gerade ein Buch darüber, deswegen bin ich gerade auch mit vielen im Kontakt, weil ich denen einfach eine Stimme geben möchte. Und diese Stimmen braucht jemand anders, der in so einer Situation ist. Der muss diese Stimmen irgendwo hören und lesen können. Das ist ein Grund, also Information, aber nicht neutral und sachlich und juristisch, medizinisch, sondern es ist das Leben von jemandem, dem was Ähnliches passiert ist, ohne ihn zu kennen und frei verfügbar sozusagen, so schnell wie es geht, weil das war auch etwas, was mir fehlte in dem Moment. Dann ist es dieses Wissen, es sind über 3000 Frauen jedes Jahr und irgendwie redet darüber keiner. Also es ist so eine Fassungslosigkeit bis hin zu, ja, das ist eine Wut dann geworden. Und ich glaube, das ist eben, was ich auch meinte am Anfang mit diesem Still. Ich will darüber nicht still sein. Ich will darüber reden dürfen, ohne dass mich jemand verurteilt. Und aber auch, ich will nicht nur, dass wir über diese 3170 Frauen reden, sondern ich will, dass wir auch wissen, was denen passiert ist. Weil die sind nicht nur eine Zahl. Ich bin nicht eine Zahl. Ich habe ein ganzes Leben hat sich deswegen geändert. Das Leben von 4 anderen Menschen hat sich geändert. Oder noch mehr. Und das passiert einfach jeden Tag zu oft, als dass wir das verschweigen können. Und das finde ich halt, das ist dieses Tabu im Tabu, wie ich es genannt habe, weil schon ja Schwangerschaftsverluste an sich so ein, wir wollen nicht drüber reden, schlimm, dass es dir passiert ist, aber es wird schon wieder alles gut, Thema ist. Und das ist es halt nicht. Es ist lebensverändernd, kann es sein. Aber wir sollten allen Frauen und Familien und Paaren das Recht geben, das für sich selbst zu entscheiden und dass das keiner abwertet und keiner das Recht irgendwie jemanden wegnimmt, traurig zu sein. Und deswegen ist es mir so wichtig, da auch so offen drüber zu sprechen. Und ich meine, es ist mein Leben, es ist kein Geheimnis, es ist mein Leben und es ist das Leben von so vielen anderen. Das möchte ich ändern. Und ich glaube, was ich den Zuhörerinnen oder auch Zuhörern mitgeben würde, ist, glaube ich, zweierlei. Also das eine, wenn ihr in einer solchen Situation seid, denkt daran, ihr seid nicht allein. Es gibt Menschen, denen das passiert ist und die, wie auch sie selber, auf ihre Weise da durchgegangen sind. Es gibt da auch kein Rezept. Es gibt Hilfe, aber es gibt kein Rezept. Und es ist beschissen. Entschuldigung, da gibt es einfach kein anderes Wort für. Es ist die Hölle, durch die man da durchgeht. Nehmt euch den Raum, nehmt euch die Zeit und lasst euch das nicht nehmen, sozusagen. Und auf der anderen Seite, denen, die nicht betroffen sind, aber das sich anhören, ist, finde ich einfach erstmal schon mal toll, weil es einfach ein Thema ist, wo woran ich glaube, wo es vielmehr auch Wissen, einfach nur Wissen geben müsste und nicht Erfahrung, sondern Wissen und Aufklärung und dabei zu helfen, es nicht zu verurteilen, dabei zu helfen, darüber ja aufgeklärte Gespräche zu führen. Und aber auch dadurch vielleicht, dass sie es schon jetzt so gehört haben, wie ich es sage oder wie andere es schreiben, nachfühlen zu können, was es ist und im Fall der Fälle für irgendjemand anderen irgendwo da zu sein.
Und einen Unterschied zu machen. Vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Das war ein wunderschönes Gespräch. Wir sind jetzt leider schon am Ende der Folge angekommen, aber ich denke, man darf sich ja auch gerne noch bei dir melden, falls man da Fragen dazu haben sollte oder sich einfach mal mit dir austauschen möchte. Vielleicht brauchst du ja auch noch für deine Buchrecherchezwecke weitere Geschichten, die mit dir geteilt werden. Also vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir jetzt weiterhin alles Gute und einen schönen Tag noch.
Ich danke dir.
Mach's gut.
Mach's gut.
Es ist doch immer wieder bemerkenswert, zu was für einer Stärke wir Eltern doch in der Lage sind. Und dass Lisa es sich zur Aufgabe gemacht hat, andere wieder zu stärken, zeigt, dass jede schmerzliche Erfahrung etwas Positives bewirken kann. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!